Herzlich willkommen zu Mobilitalk, dem Wegweiser für die mobile Gesellschaft von morgen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven, wie die Welt der Mobilität in Zukunft aussehen könnte. Viel Spaß!
E-Mobilität ist schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall, dass man Alternativen irgendwie schafft jetzt zum gängigen Auto. Aber ich glaube, das Umdenken muss ja doch irgendwie auch in den Köpfen anfangen.
Ich bin auch oft mit dem Auto eigentlich immer unterwegs gewesen, habe ich aber vor 2 Jahren abgelegt, habe mir ein E-Bike zugelegt und jetzt halt nochmal für den Stadtverkehr nochmal ein bisschen variabler wie ein E-Scooter.
Elektro ist okay, aber nicht wirklich ausgereift. Das Autofahren wird einem schon sehr leicht gemacht in Deutschland. Ja, ist schon sehr verführerisch.
Aber ich finde, es sind auch viele nachhaltige Fragen noch nicht geklärt. Wo kommt der ganze Strom her, wenn wirklich alle auf E-Autos umsteigen?
Alle reden über die Klimakrise. Doch was heißt das eigentlich genau für unser Leben in NRW? Auf jeden Fall nichts Gutes, so viel steht fest. Ehrlich gesagt, hören sich die Prognosen sogar ziemlich katastrophal an. Und genau deswegen ist es dringend nötig, dass wir darüber sprechen, wie wir den CO2-Verbrauch einschränken können. Und eine Lösung gibt es schon mal definitiv zum Einsparen. Wussten Sie zum Beispiel, dass einer der größten Klimasünder die Straße ist? Dort werden nämlich rund 18% des Ausstoßes von CO2 produziert. Wir schauen uns das Thema genauer an und vor allen Dingen schauen wir uns Lösungen an. Ich freue mich sehr auf unsere beiden heutigen Gäste. Das ist zum einen Herr Professor Dr. Dirk Witowski von der Universität Duisburg-Essen. Er ist Leiter am Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Und weiterhin im Boot haben wir Herrn Dr. Peter Schniering, Gründer Future Clean Tech Architects. Da bin ich jetzt schon gespannt, was genau dahinter steckt. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Schniering.
Hallo, vielen Dank.
Herr Professor Witowski, mich interessiert, was ist denn so der Hintergrund, den Sie einbringen in dieses Gespräch? Mit welcher Brille schauen Sie auf das Thema nachhaltige Mobilität?
Ja, ich bin hier, wie gesagt, Professor für Mobilitäts- und Stadtplanung hier an der Universität Duisburg-Essen und wir beschäftigen uns mit Transformationsprozessen. Wie können wir unsere Zukunft lebenswert gestalten? Wie können wir attraktive Stadträume und lebenswerte Quartiere abseits von der autogerechten Stadt letztendlich entwickeln, um letztendlich den Fokus Mensch wieder in den Vordergrund zu setzen, weil wir letztendlich nachhaltig und sanfte Mobilität für alle Zielgruppen, für alle Bevölkerung letztendlich brauchen, um diese große Herausforderung, die wir haben, nämlich die Verkehrswende und die Klimakrise wirklich gemeinsam zu bewältigen.
Herr Dr. Schniering, Sie haben Ihren Sitz im schönen Remscheid, tragen von dort aus innovative Ideen in die große, weite Welt hinaus. Was machen Sie genau bei Future Clean Tech Architects?
Wir sind eine Denkfabrik, das heißt, wir setzen uns mit Analysen, Konzepten auseinander in einem ganz bestimmten Themenbereich und das sind vernachlässigte Klimaschutztechnologien. Also Segmente, die wirtschaftlich sehr hohe Anteile haben an weltweiten Treibhausgasemissionen, für die Technologien, die sie dafür brauchen, um die nachhaltig zu bekommen, zum Beispiel im Bereich Zement, Stahl, Luft oder Schifffahrt, aber noch in sehr frühen Reifegraden sind, wo es also teilweise noch Jahrzehnte braucht, um die in den Massenmarkt zu bringen. Und dazu forschen wir, dazu nehmen wir auch selbst an Entwicklungskonsortien teil, mit verschiedenen Partnern auch in NRW, publizieren dazu, Drehfilme und machen einiges andere.
Ich habe eben von katastrophalen Prognosen gesprochen für unser Leben in NRW. Was heißt das konkret? Sandstürme, Hagel, Waldbrände, die durch unser Bundesland fegen könnten. Die große Hitze verbiegt das Schienennetz, legt wirklich den Verkehr lahm. Ja, und in den Städten heißt es, sollen vielleicht sogar Kältekammern errichtet werden, damit wir uns dort vor der tropischen Hitze in Sicherheit bringen können. Das heißt, alles fällt einfach schwerer. Atmen, denken und arbeiten. Ich meine, ist das wirklich ein realistisches Szenario? Was kommt da auf uns zu?
Ja, also solche Szenarien sind manchmal natürlich hilfreich, um wach zu rütteln. Andererseits muss man da immer aufpassen, dass man nicht in zu apokalyptische Bilder verfällt, einfach weil viel noch beeinflussbar ist. Aber der Grundtrend, das hat der Weltklimarat mit den neuesten Veröffentlichungen dieses Jahr, der sogenannte IPCC, der eine große Mehrheit der weltweiten Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abbildet, ja zum Ausdruck gebracht. Der Pfad ist kritisch. Wir sind laufen Gefahr, Kipppunkte im Klimasystem zu erreichen, die dann das Abschmelzen ganzer Eisschilde oder das Unterbrechungen von wichtigen Strömungen im Klimasystem bedeuten würden und den Effekt noch verstärken würden. Und deshalb ist Handeln dringend notwendig und auch ein sehr konzertiertes und ambitioniertes Handeln dringend notwendig.
Das kann ich auch nur bestätigen. Also wir sind jetzt wirklich in einem Zeitpunkt angekommen, wo wir nicht mehr nur Strategien entwickeln und die auf geduldigem Papier niederschreiben, sondern wir müssen handeln, umsetzen. Und gerade bei den Extremereignissen haben wir im letzten Jahr gemerkt, die sind in Deutschland angekommen. Es gibt Starkregenereignisse, es gibt Hitzeperioden. Und dafür müssen wir unsere Städte und unsere Verkehrssysteme modernisieren und wirklich auch widerstandsfähig, also resilient machen. Wir müssen ganz anders denken, mit neuen Materialien, neue Optionen mit in unser Planungsportfolio reinzunehmen. Und dazu müssen wir wirklich jetzt damit anfangen und große Herausforderungen umsetzen, um wirklich das Ziel zu erreichen. Weil der Kipppunkt, der darf nicht erreicht werden. Wir müssen jetzt handeln und wir haben nicht mehr 20 Jahre Zeit.
Ich möchte mir direkt mal mit Ihnen die Situation in NRW anschauen. Was wird denn dort schon getan? Wo wird denn schon gehandelt? Und gibt es vielleicht Kommunen, die schon als Leuchttürme dienen können, die sagen, jawohl, wir packen das an, wir haben hier schon was gemacht. Was beobachten Sie, Herr Professor Witowski?
Also wir beobachten gerade sehr viel und es ist in der Planung und auch in der Umsetzung angekommen. Es gibt aber sehr viele einzelne, kleine, isolierte, praxisorientierte Beispiele, wo es einfach sehr gut funktioniert. Es gibt hier ein autoarmes Quartier, ein autofreies Quartier. Es gibt Carsharing-Systeme, es gibt Bikesharing-Systeme, es gibt Systeme für kollaborative Mobilität, also die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen. Es gibt erste Ansätze in der Automatisierung von Shuttle-Servicen. Und es gibt natürlich auch den Ausbau von Infrastrukturen, also der Radschnellweg, der überall gerade sehr gut und massiv ausgebaut wird. Das sind alles richtige Zeichen. Aber es fehlt immer noch der große Wurf, dass wirklich eine Kommune alles zusammenhängend, flächendeckend wirklich umsetzt. Es sind einfach punktuelle kleine Insellösungen, die sehr gut funktionieren. Aber wir brauchen jetzt einen gesamtheitlichen, integrierten Ansatz. Und dazu gehört auch, dass wir die öffentlichen Stadträume verändern, neu aufteilen und auch die Wertigkeit der Verkehrsmittel einfach neu einschätzen. Also wir müssen uns wirklich lösen von der autogerechten Strukturen und müssen hier alternativen Mobilitätsoptionen anbieten, damit wir multimodal, also aus einem großen Baukasten, uns optimale Verkehrsmittel heraussuchen müssen. Und da ist das Verkehrsmittel Pkw, darf nicht immer die erste Wahl sein.
Herr Schniering, wir haben gerade Herrn Witowski gehört. Ganzheitlicher Ansatz ist das große Zauberwort. Wie könnte der für Sie aussehen?
Herr Witowski hat gerade schon ein paar wichtige Punkte erwähnt. Und zwar ist das, es muss diese Insellösungs- oder das Denken in der Entwicklung von Insellösungen muss sicherlich überkommen werden, also muss angenommen werden über ganz NRW, wenn wir uns jetzt Nordrhein-Westfalen speziell angucken, hinweg. Idealerweise natürlich in einem großen Verkehrsverbund, in dem es sehr leicht ist, in dem es ein Anreiz ist, öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, multimodal verschiedene Elemente, die Mobilität beinhalten können, nutzen zu können und das Ganze so niedrigschwellig und komfortabel wie möglich zu machen. Das ist eine große Herausforderung, aber andere Kommunen oder andere Regionen, Länder, Städte weltweit zeigen, dass das geht und das muss sicherlich von der Spitze kommen und durch alle Bereiche auch der Verwaltung und der umsetzenden Stellen getragen werden. Also das muss man, Frau, wirklich wollen von öffentlicher Seite. Mhm.
Herr Schniering, was heißt multimodal?
Multimodal bedeutet, dass man bei der Auswahl des Verkehrsmittels in dem Fall nicht auf einen bestimmten Pfad festgelegt ist, sondern dass man sowohl innerhalb einer Strecke als auch über verschiedene Zeitabstände, also Tage einer Woche verteilt, unterschiedliche Verkehrsmittel nehmen kann, flexibel nehmen kann und diese miteinander möglichst effizient kombinieren kann.
Genau, dazu ist auch der Mut notwendig, wirklich Entscheidungen umzusetzen. Und ich glaube, diese Vernetzung ist sehr wichtig, dass man Mobilität as a Service anbietet, diese vernetzte, nahtlose Mobilität, die einfach, die günstig, die gerecht sein soll. Und da müssen wir uns natürlich dran gewöhnen, auch diese zu nutzen. Wir sind sozialisiert worden, jahrzehntelang mit dem Auto, mit einer Bequemlichkeit, das zu nutzen. Und hier müssen wir auch alle unsere Komfortzone vielleicht einmal verlassen und darüber nachzudenken, auch über suffizient, also dass weniger vielleicht mehr ist. Es geht darum, auch unsere Welt so zu gestalten, dass halt unsere Kinder hier die gleichen Voraussetzungen haben wie wir. Und das sollte doch alle an höchster Maxime sein, dass wir diese Planungsparadigmen verändern und wirkliche lebenswerte Räume und zukunftsfähige Räume schaffen.
Was ich bei Ihnen raushöre, ist, dass es wichtig ist, dass ja auch wir Bürgerinnen und Bürger da mit kreieren. Was ich mir so anschaue auf den Straßen ist, es gibt viele E-Bikes, Pedelecs, Fahrräder, die ich jetzt sehe anstelle von Autos. Ist das die Zukunft? Könnte das vielleicht der Weg sein, ganz viel Autoverkehr in den Städten zu reduzieren? Was meinen Sie, Herr Schniering?
Das ist sicherlich Teil der Zukunft. Weil gerade wenn das so umgesetzt werden kann, wie wir eben schon mal kurz angerissen haben, sehr niedrigschwellig, bequem, komfortabel, multimodal, mit einem Ticket, mit dem man alles nutzen kann, das wäre natürlich optimal. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, man darf diese Bürde und diese Erwartungen nicht allein den Bürgerinnen und Bürgern der Bevölkerung zuschieben oder zuschreiben. Das Angebot muss geschaffen werden und es muss auch einen stark elektrifizierten Pkw-Verkehr nach wie vor geben, weil es viele Regionen gibt, die eben nicht so erschlossen werden können. Und weil viele Leute, und das darf man auch nicht aus einer zu vorschreibenden Sicht, zumindest aus unserer Sicht machen, kann ich von allen erwarten, ihr geht alle auf öffentlichen Personennahverkehr, sondern wenn Leute Autos nutzen wollen, das ist eine wesentliche Industrie Deutschlands, das ist ein Lebensgefühl für viele vielleicht auch, dann sollte es elektrisch sein und sollte so nachhaltig wie möglich sein. Aber es ist sicherlich ein Mix dieser Technologien. Diese Mikromobilität kann in den Städten aber sehr viel bewirken und sehr gut umgesetzt werden.
Herr Professor Witowski, wie ist Ihre Ansicht?
Das sehe ich auch so. Also wir müssen natürlich ein breites Angebot schaffen, um Alternativen zur Alleinnutzung des privaten PKWs herzustellen. Und natürlich ist Mikromobilität eher für den Nahraum gedacht. Aber auch da muss man natürlich sagen, die Mikroroller und verschiedenen Angebote, die ersetzen natürlich teilweise früher Wege, die zu Fuß oder mit dem Rad durchgeführt werden. Das heißt, auch da müssen wir genau schauen, wie denn der ökologische Fußabdruck über ist. Heißt aber auch, wir müssen mehr Raum für Fuß- und für Radverkehr wiederherstellen. Und auch nur der Umstieg auf Elektromobilität, da gebe ich Herrn Schniering natürlich recht, wir brauchen natürlich auch die Antriebswende. Also wir müssen hier weg vom Verbrennermotor, das ist ein Auslaufmodell, aber wir müssen auch die Räume schaffen für eine postfossile Mobilität. Und die Stadt der postfossilen Mobilität, die soll anders aussehen. Und Elektromobilität ist gerade hier natürlich auch einen großen Hype, aber wir möchten hier auch die Räume nutzen und den Raum befreien von dieser Autoabhängigkeit. Und das geht auch nur, wenn wir auch weniger Autos in die Städte haben. Und hier müssen wir die Nutzungsvielfalt halt anbieten, unterschiedliche Angebote. Und wir müssen natürlich auch mit Push- und Pull-Maßnahmen arbeiten. Aber wir müssen Leute aus einem System drängen und vielleicht sagen, naja, in der einen oder anderen Situation ist das Auto vielleicht doch nicht das optimale Verkehrsmittel. Das kann man machen, indem man natürlich autoarme Gebiete schafft, indem man Parkraum reduziert und dann sagen, okay, man hat Push-Faktoren, wir ziehen euch aber in ein neues System rein und das ist attraktiv. Da habt ihr einen Fahrschein, ihr müsst euch keine Gedanken machen, ihr dürft Busse, Carsharing, Mikroroller, alles miteinander benutzen. Und das ist das, was man machen. Nur alleine werden die Leute den Umstieg nicht machen und man muss die Leute abholen und mitnehmen, denn nur so wird man wirklich eine neue Stadt, einen neuen Zukunftsraum schaffen können, der sich unterscheidet von den jetzigen Systemen. Weil ein Weiter-so ist keine Option.
Herr Schniering.
Idealerweise ist das genau, wie Herr Witowski gerade schildert. Es zieht die Bevölkerung zu einem neuen Modell, weil es einfach attraktiver ist. Was wir im Endeffekt ja bei der Elektromobilität gerade beobachten. Was war das, vor, wenn Sie 5 Jahre zurückgehen oder selbst 3 Jahre zurückgehen, was gab es da für ideologische Diskussionen quer über alle Haushalte, Freundeskreise, im professionellen Bereich, wie sehr der Diesel zu verteidigen ist, wie schlimm die Elektroautos sind, wie, dass man permanent liegen bleiben würde und so weiter, weil ja die Akkus nicht so lange reichen. Und plötzlich Leute, von denen man das nie erwartet hat, die das erste Mal im Elektroauto sitzen, merken, Mensch, das ist ja leiser, das ist ja einfacher, das ist ja schneller, das ist ja komfortabel und es klappt ja doch sehr vieles. Und idealerweise wäre das auch so, was die Nutzung von Mobilität in den Städten angeht. Die Züge müssen einfach sauberer, pünktlicher, besser und sehr komfortabel zu nutzen sein. Nicht nur die Züge, sondern alle diese Verkehrsmittel.
Ich greife mir jetzt nochmal das Schlagwort raus, was die ganze Zeit gefallen ist. E-Mobilität. Für mich total spannend, weil ich habe den Eindruck, dass es da einen enormen, ja, Kulturwandel gab bei dem Thema. So vor ein paar Jahren gefühlt noch ein bisschen die Öko-Ecke. Jetzt ist das total angesagt, Tesla zu fahren. Und was ich spannend finde, ist zwei große Stimmen, die ich zu dem Thema höre. Die einen sagen, hurra, das ist unsere große Rettung. Und die anderen sagen, pst, ich sag dir mal was, ich bin nämlich Expertin, ich habe da was gehört. Eigentlich sind die viel schädlicher als alle anderen Mobilitätsformen. Das stimmt gar nicht, dass E-Mobilität irgendwie der Umwelt dienlich ist, weil ... Herr Schniering, Sie kennen sich doch damit aus. Wie ist es denn wirklich?
Wie ist es wirklich? Wie immer ist es nicht, gibt es nicht die ganz schwarz- oder weiß Lösung dazu oder die schwarz- oder weiß Antwort. Aber es ist in jedem Fall mittlerweile so weit, wenn man sich sowohl die Kostenseite anguckt, als auch die Gesamt-Treibhausgasbilanz, den Gesamtfußabdruck, dass die Vorteile für die Elektromobilität so überragend sind im Vergleich sowohl zum Verbrennungsmotor als auch zum Einsatz von Brennstoffzellen in Pkw-Mobilität, also in kleinen Fahrzeugen, dass man da eigentlich mit Verweis auf wenige Studien oder auf eine Mehrheitsmeinung der Wissenschaft solche Diskussionen relativ schnell in die richtige Richtung lenken kann.
Okay, in einem Satz die drei großen Vorteile?
Die drei großen Vorteile ist, Elektromobilität ist sehr, also der batterieelektrische Antrieb ist sehr effizient. Er ist von den ganzen Antriebsformen, wenn wir jetzt mal erneuerbaren Strom im Idealfall als Grundlage nehmen, hat er die höchste Effizienz, die das Fahrzeug auf die Straße kriegt. Wir reden da über einen hohen Prozentsatz im 70-Stelle, also 70, 77, 78 Prozent, die möglich sind, von der Energie, die ich habe, die ich dann auf die Straße umsetze. Die ist bei den allen Vergleichstechnologien deutlich schlechter. Ein weiterer Punkt, der oft vergessen wird, ist die lokale Schadstoffbelastung durch Verbrennungsmotoren. Ja, also, Luftverschmutzung durch die Abgase aus Verbrennungsmotoren ist eine der Top-Todesursachen weltweit. Über viele Jahre stabil, immer in den Top 5, Top 10 Ursachen für vorzeitiges Ableben sozusagen. Allein dieser Vorteil überwiegt natürlich sehr stark bei der Elektromobilität. Und ein weiterer ist, dass eine ganz neue Rolle diesem Segment zukommen wird, wenn diese Batteriespeicher miteinander vernetzt sind. Autos speichern Elektrizität, können sie auch in bestimmten Systemen, ohne jetzt auf Details einzugehen, in der Zukunft wieder ins Netz zurück einspeisen können. Sie können, wenn alle regulativen Hürden dafür gefallen sind, bilateral, also direkt miteinander mit anderen Energieverbrauchern oder Erzeugern den Strom austauschen, zwischenspeichern. Es hat eine Reihe von Vorteilen und es ist günstiger mittlerweile.
Ich möchte vielleicht aber noch ergänzen, dass Elektromobilität aber keine universelle Lösung ist für unsere fossilen Probleme, die wir selbst geschaffen haben. Es gibt immer noch viele unbeantwortete Fragen und Unsicherheiten. Klar, hohe Emissionen bei der Herstellung. Wir brauchen neue Infrastrukturen, Ladeinfrastrukturen. Für wen sind Elektroautos? Im Moment ist es ja eher für eine bestimmte Bevölkerungsschicht, weil Elektroautos doch noch teuer sind. Wir haben Akkuprobleme, Feinstaub und Lärm entsteht trotzdem. Und wir haben ja auch immer noch einen hohen Subventionsbedarf, gerade bei der Herstellung der Elektromobilität. Aber in gewissen Bereichen ist es für die Verkehrswende natürlich wichtig, dass wir eine Antriebswende haben. Wir brauchen neue Antriebe, aber wir brauchen auch die Mobilitätswende, dass wir unser Verhalten letztendlich ändern. Und ich möchte nur mal sagen, dass hier der menschliche Maßstab so ein bisschen verloren gegangen ist. Also wir haben da diese Autoinversion, der Stadtraum ist eigentlich unter die Räder gekommen und jeder verfügbare Raum in der Stadt wurde aus Sicht von Autos entwickelt, mit fahrenden, mit parkenden Fahrzeugen. Und gerade die schwachen Verkehrsarten sind verdrängt worden. Fuß- und Radverkehre. Und das ist doch gerade, was im urban verdichteten Raum eigentlich der Fokus sein soll. Da hat man eine Nutzungsmischung, man kann viele Gelegenheiten, Einrichtungen gut schnell erreichen und eigentlich soll das doch das Wichtige sein, dass wir diese autogerechte Stadtstruktur aus dem Bild verlieren sollten und uns daran gewöhnen sollen, wie wir doch wirklich Fahrradwege, Fußwege, Aufenthaltsflächen und Begegnungszonen wieder attraktiv gestalten können.
Der attraktive Aufenthaltsraum, der öffentliche Raum. Ich glaube, Third Rooms nennt man das, Herr Witowski, ne? Alles, wo wir so uns begegnen. Und ich sehe, Herr Schniering zuckt schon und sagt, da habe ich auch was zu sagen.
Ich wollte nur ergänzen, absolut. Sie sind ja eingestiegen, Frau Henschel, eben über die Frage das sind ja manchmal nahezu schon Feinde jetzt der Elektromobilität, ja. Sie kriegen das im Freundeskreis oder wo auch immer mit. So. Natürlich soll alles, was über anderen noch emissionsgeringeren Verkehr über Fahrradfahren, über Bahnen und so weiter abgedeckt werden, so schnell es geht, was Herr Witowski gerade sagt. Also man müsste es eigentlich so aufrollen, dass man Innenstädte zunächst probiert, autofrei zu halten in Zukunft, wenn man sie neu plant, wenn man Quartiere plant und so weiter. Aber dann, es ist nicht mehr so wie vor wenigen Jahren, dass sie wenige dieser ersten Nutzer hatten, die für viel Geld sich zum Beispiel einen Tesla zugelegt haben, sondern es gibt Elektromobilitätsangebote für sehr günstige Einstiegsbereiche mittlerweile. Und das nimmt deutlich zu, wenn Sie sich die großen Investitionsprojekte von Automobilherstellern ansehen. Die sind fast alle im batterieelektrischen Bereich mittlerweile. Und auch in sehr günstigen Anwendungen. Und der Kostenverfall, die Lernkurven von jetzt gerade Lithium-Ionen, also der dominanten Batterietechnologie, war enorm. Natürlich sind andere Verfahren emissionsärmer, aber man kann der Bevölkerung nicht bis ins Letzte vorschreiben, was sie davon zu nutzen hat. Und man muss auch für die Leute, die Pkw verwenden wollen, attraktive und emissionsarm wie mögliche Wege einfach aufweisen und unterstützen.
Das finde ich auch sehr wichtig. Wir möchten ja letztendlich Verkehr reduzieren, aber die Mobilität erhöhen. Und dazu gibt es ja auch bei uns in der Planung die sogenannte 3V oder die 4V-Strategie, dass wir einmal Verkehr vermeiden möchten, dass wir Verkehr verlagern möchten auf umweltfreundliche Alternativen, dass wir den Verkehr, den wir nicht verlagern, verträglich abwickeln. Und da sind die neuen Antriebe natürlich sehr wichtig, genau wie intelligente Verkehrssteuerung, unsensible Steuerung. Und natürlich möchten wir die Verkehrsmittel, die Optionen, die wir haben, viel stärker miteinander vernetzen, dass das ein Angebot auf einem Guss praktisch wird.
Mhm. Was meinen Sie denn, Herr Witowski, wie bewegen wir uns in 15 Jahren voran? Ich greife nochmal das Beispiel Elektromobilität auf. Es ist unfassbar, die Verkaufszahlen von Tesla 480% plus im Oktober letzten Jahres. Also es zeigt ja schon eine enorme Bewegung auf dem Markt und auch eine Nachfrage nach diesem Antrieb. Wie sehen Sie das in einigen Jahren? Wie hat sich das verschoben, dieses ganze Gefüge der Fortbewegung in unseren Städten in NRW und auch natürlich auch im ländlichen Bereich?
Was Herr Schnieden gerade auch schon gesagt hat, also die Antriebswende ist sehr, sehr wichtig und der Verbrennungsmotor ist praktisch ein Auslaufmodell. Den wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Aber wie gesagt, wir müssen uns auch lösen von den autogerechten Strukturen und müssen Verkehre vom Pkw auf alternative, umweltfreundliche Verkehrsmittel verlagern. Von daher denke ich schon, dass in den verdichteten urbanen Räumen wir ein Bild haben, wo schon Fuß- und Radverkehre dominierend sind, wo wir eine Entschleunigung gesehen haben, wo wir wieder gelernt haben, den öffentlichen Raum wieder zu nutzen. Das haben wir auch während der Pandemie gemerkt, dass es auf einmal ganz schnell ging, wie man Popradwege installiert haben, wie man es genossen hat, durch ruhige Straßen sehr leise wieder zu flanieren, wo man sich auch wieder draußen ausgetauscht hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass natürlich der ÖPNV, ein starker öffentlicher Nahverkehr, das ist das Rückgrat jeder Mobilität, auch gerade im ländlichen Raum. Da brauchen wir starke Achsen. Da, wo es nicht geht, kann man auch über Sharing nachdenken, über geteilte Mobilität, natürlich auch mit einem Elektromobilitätsantrieb. Das ist ganz klar.
Aber kann man das überhaupt bezahlen? Gibt es überhaupt genug Rohstoffe für E-Antriebe? Ich sag mal, man braucht ja Nickel, Kobalt, Lithium, Kupfer. Das sind ja alles Rohstoffe, die bald Mangelware sind. Wir erleben ja jetzt schon großen Rohstoffmangel. Was kann denn da die Lösung sein? Weiß nicht, Batterie, Recycling oder sowas? Was meinen Sie, Herr Schniering?
Das ist ein weiteres großes Feld. Ich würde gerne einen Satz noch ergänzen, weil ich glaube, Herr Witowski hat etwas ganz Wichtiges gesagt, gerade bevor ich zu den Recycling und den Rohstoffen komme. Die Herausforderung ist ja Mobilität. Die Herausforderung ist ja nicht, hey, ich brauche ein Auto. Und Sie sehen, dass ja in den letzten Jahren, in der jüngeren Generation, geht ja der Auto, der Führerscheinbesitz, deutlich zurück. Das ist ja nicht per se das Ziel. Mein Ziel ist ja, ich möchte von A nach B kommen und nicht, ich möchte unbedingt ein Auto haben. Und das nimmt bei der jüngeren Generation ja beeindruckend ab. Und eigentlich ist es ja dann der bequemere Weg, wenn ich nicht selbst fahren muss, sondern währenddessen vielleicht sogar noch arbeiten kann, auf dem Smartphone mir was angucken kann oder so. Und vieles spricht also dafür, dass es nicht alles Pkw-Lösungen sein werden, sondern dass auch im ländlichen Raum hin es smarte Bussysteme und Ähnliches geben wird. Kurz zu Ihrer Frage jetzt aber, was die einzelnen Rohstoffe angeht. Ja, das ist eine Herausforderung und auch gerade die nachhaltige Produktion dieser Rohstoffe ist eine Herausforderung. Diese Herausforderungen gab es aber bei allen Energiesystemen und bei allen Mobilitätssystemen, die irgendwie aufgebaut wurden. Mhm. Wenn wir die ganz kurz durchgehen wollen, Recycling ist gerade im Bereich von Kobalt wahnsinnig wichtig. In vielen anderen Bereichen, Stahl, Kupfer, Nickel, wird schon viel recycelt, wie Sie wissen, also seit vielen Jahren, weil es wichtige Rohstoffe sind. Kobalt wird wahrscheinlich mittelfristig auch durch andere Batterie-Chemiearten ersetzbar werden. Also da werden neue Technologien zukommen, die den Kobaltanteil reduzieren oder ablösen. Kupfer wird in vielen anderen Anwendungen schon gebraucht. Da sind auch viele Jahrzehnte Reserven noch vorhanden. Gleiches gilt für Nickel, Lithium ähnlich. Auch da gibt es viele Forschungsansätze. Da wird Herr Wiedrowski wahrscheinlich auch einige kennen, aber wirklich weltweit ganz vieles, sowohl Startups als auch Forschungskonsortien, die zu Alternativen zu den kritischeren dieser Materialien für Batterien forschen. Aber es ist eine Herausforderung. Das Recycling, die Nachverfolgbarkeit, die Arbeitsbedingungen sind eine Herausforderung. Die Tankstelleninfrastruktur ist eine Herausforderung. Je mehr wir gerade in urbanen Räumen ohne Pkw-Mobilität abbilden können, desto besser.
Aber wir haben auch keine Alternativen. Das möchte ich nur ergänzen. Wir müssen uns von der fossilen Energieantriebsform letztendlich verabschieden.
Ja.
Wasserstoff gilt als Schlüsselelement der Energiewende auch, sei es in der Industrie, auf der Schiene, in der Luft. Aber man hört auf der anderen Seite eben auch von vielen Hürden beim Thema Wasserstoff. Welche sind das konkret benannt und wie können wir sie überwinden? Herr Schniering.
Das ist ein ähnlich kontroverses und viel diskutiertes Thema wie die Elektromobilität an sich. Und das Problem ist, dass im Wasserstoff vielen Leuten nicht bewusst ist, wie riesig dieser Markt bereits ist, was das für ein großes Klimaproblem zurzeit ist. Es gibt einen riesigen bestehenden Wasserstoffbedarf, ungefähr 90 Millionen Tonnen weltweit. Die sind fast zu 100%, also zu 98%, fossil generiert, mit einem sehr hohen Emissionsanteil. Die reinen CO2-Emissionen aus der Wasserstoffproduktion sind fast so hoch wie die aus der Luftfahrt, ja, also um mal so einen Vergleich zu haben. Und deshalb ist eine der größten Herausforderungen, Wasserstoffbedarf erstmal da grün zu bekommen, also aus Elektrolyse mit erneuerbarem Strom zu produzieren, wo er bereits vorhanden ist. Weil wir werden Wasserstoff brauchen in der Stahlproduktion in der Zukunft, in der Düngemittelproduktion. In vielen Bereichen ist er unersetzbar. In der Mobilität sieht das ein bisschen anders aus. In der Mobilität ist, gerade in der Pkw-Mobilität, sind direkte batterieelektrische Antriebe wesentlich effizienter. Und die Infrastruktur, trotz aller Herausforderungen, ist auch wesentlich leichter umzusetzen, als ein flächendeckendes Wasserstoff-Tankstellensystem aufzubauen. Mhm. Sie wissen, im Wasserstoff, gerade wenn Sie Brennstoff mit Brennstoffzellenantriebe haben, Sie haben erneuerbaren Strom im Idealfall. Der wird über Elektrolyse in Wasserstoff, also produziert Wasserstoff, der dann wieder gelagert werden muss, gespeichert werden muss. Dann wird ein Pkw damit betankt und in dem Pkw muss aus dem Wasserstoff ja wieder Strom gemacht werden über die Brennstoffzelle, der dann erst den Motor antreibt. Sie haben also in diesen Konvertierungsstufen viele Effizienzverluste. Und deshalb gibt es ein paar besondere Nischenanwendungen, in denen Wasserstoff viel Sinn macht. Das ist immer, wenn Sie hohe Lasten haben, also in kurzer Zeit hohe Lasten benötigen, wenn Sie schnell betanken müssen. Sie haben also Flotten, große Flotten, die nur eine Tankstelle haben und nicht viele elektrische Aufladepunkte haben können oder ähnliches. Also es gibt eine ganze Reihe, wo Wasserstoff ganz toll ist als Brennstoff bei dezentralen Prozessen, irgendwie, die auch schwer zu elektrifizieren sind bei hohen Lasten. Aber in vielen anderen Bereichen ist die direkte Elektrifizierung wesentlich schlanker.
Und wir müssen uns natürlich Lösungen überlegen, wie wir Ladeinfrastruktur in hochverdichteten urbanen Gebieten, Wohngebieten hinbekommen. Ist das eine Lösung? Haben wir dort den Platz? Wir möchten ja vielleicht auch den Parkraum reduzieren. Also damit nicht jeder das Recht hat, bis vor die Haustoilette nicht zu parken, sondern auch autoarme Quartiere zu schaffen mit mehr Lebensqualität, mit mehr Aufenthaltsqualität, wo wieder interaktiv auch der Raum genutzt wird. Und da kann man natürlich auch über Quartiersgaragen letztendlich nachdenken, wo neue Ladepunkte letztendlich geschafft werden. Mobilität-Hubs, die vernetzt sind mit Sharing, mit E-Bikes und hier neue Qualitäten letztendlich geschaffen werden.
Wir haben uns jetzt große technologische Treiber angeschaut für die Mobilitätswende in NRW, in Kopenhagen, was ja eine große Radfahrerstadt ist. Soll es, ich glaube, den Verkehr getaggt geben, ja, dass es keine roten Ampeln gibt für Radfahrer oder wenn man mal anhalten möchte, gibt es so kleine Trittbrettchen, wo man ganz bequem seine Beine mal kurz abstellen kann. Es gibt extra Papierkörbe nur entlang der Fahrradstrecke, also viele kleine Dinge, wo ich sagen würde, nur weil da ein Papierkorb direkt in der Nähe steht, würde ich jetzt nicht ständig Radfahren. Aber das Gesamtkonzept von vielen kleinen Elementen, um das angenehm zu gestalten, das Radfahren in der Stadt, scheint absolut aufzugehen in Kopenhagen.
Auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, dass Kopenhagen auch vor 20 Jahren schon angefangen hat, wirklich diesen Paradigmenwechsel zu gehen und wirklich die Wertigkeit der Verkehrsmittel verändert hat. Und das Fahren mit dem Fahrrad hat dort einen hohen Stellenwert. Und hier müssen wir natürlich auch ansetzen und hier die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir auch in diesen gesamtheitlichen Ansatz kommen, wo wir sagen, Rad und Fuß soll das dominierende Verkehrsmittel in der Stadt werden. Und dafür brauchen wir natürlich Infrastrukturen. Wir brauchen breite, komfortable Radwege, die vielleicht natürlich auch beleuchtet sind. Und wo es so kleine, angenehme Aspekte gibt, die Sie gerade alles genannt haben. Das gibt's ja hier auch. Also eine grüne Welle für Radfahrer wird auch in einzelnen Kommunen schon umgesetzt. Die Trittbretter oder Trittstufen gibt's auch oder Haltegriffe an den Lichtsignalanlagen. Aber das ist immer nur so singulär. Und das muss so ein Rollout, muss wirklich kommunal flächendeckend über alle Städte umgesetzt werden, damit wir zeigen, dort gibt's eine attraktive Alternative und die nutzen wir. Und da haben wir das von den Memen natürlich dann auch. Wenn wir eine kritische Masse haben, wird das natürlich auch im öffentlichen Raum sichtbarer und dann nutzen das auch viel mehr Leute und dann wird es natürlich schick, auch vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und Fahrradfahren ist ja eh in einer Renaissance. Es gibt sehr hochwertige Fahrräder und mit der Elektrifizierung des Fahrrads mit E-Bikes und Pedelecs sind wir ja schon dabei, hier eine neue Antriebsrevolution letztendlich umgesetzt zu haben und da war das Fahrrad eher da als der PKW, von dem wir immer gesagt haben, wir brauchen ganz viele elektrische Fahrzeuge.
Herr Schniering.
Ich könnte da nicht mehr übereinstimmen, aber vor allem möchte ich da die Kurve jetzt nochmal zur NRW schlagen oder den Bogen zur NRW schlagen, weil ich glaube, da kann man noch deutlich ambitionierter werden. Also es passiert nämlich, Kopenhagen ist immer das Leuchtturmbeispiel, es passiert wahnsinnig viel, ob in Madrid, ob in Paris, auch in den Vereinigten Staaten, in den Städten passiert einfach sehr viel Ambitioniertes mit genau solchen vielen kleinteiligen Schritten, aber auch manchmal mit richtig großen Visionen, die Fahrradverkehr oder andere nachhaltigere Verkehrsmittel viel ambitionierter in den Stadtverkehr einbinden. Und der Bürgermeister von Wuppertal, Uwe Schneidewind, hat in einem Podcast vor, ich glaube, 2 Jahren mal gesagt, wenn wir es im Bergischen Land schaffen, wir sitzen in Remscheid, wenn wir es hier schaffen, Radverkehr zu implementieren, dann schaffen wir es wirklich überall, einfach wegen der Topografie und weil es sehr in größten Teilen fahrradfeindlich zunächst mal ausgebaut wurde über viele Jahrzehnte, ne, weil das Auto absolut dominant war oder halt der Busverkehr. Und da glaube ich, dass man sich wirklich die besten Beispiele weltweit abgucken sollte und sehr hohe Ziele setzen kann. Und wenn man sie dann nur zu 80% erreicht, dann ist das so. Aber es müsste im Idealfall ganzheitlich und einfach ja, sportlicher sein, ambitionierter sein, dessen, was man umsetzen will.
Es gibt unheimlich viel, was sich tut in NRW. Vielleicht können wir da noch mal ein paar konkrete Beispiele rausgreifen. Herr Schniering, was beobachten Sie?
Na, wir beobachten ja nicht so sehr die Stadtentwicklung und die Verkehrsmittel oder überhaupt Verkehrsplanungssicht, wie jetzt Herr Fidowski, sondern wir sind eher auf der Einzeltechnologieebene unterwegs. Da passiert sehr viel, was Innovatoren auf den Weg bringen, was an Technologien, die wesentlich nachhaltiger sind, in Sektoren passiert, die die Mobilität betreffen und auch in anderen. Wir sind zum Beispiel mit einem NRW-Konsortium gerade dabei, im Bereich sehr emissionsfreiem oder fast emissionsfreiem Zement-Technologien etwas zu entwickeln, die dann später auch in entsprechende Infrastrukturen einfließen können oder Ähnliches. Parallel passiert viel im digitalen Bereich, was wir sehen, wo noch viel Regulierung im Weg steht, gerade in Deutschland, das läuft in anderen Ländern deutlich besser. Aber auch da gibt es in NRW eine ganze Reihe von Ansätzen, die so multimodale Mobilitätssachen ermöglichen, indem halt verschiedene Verkehrssysteme besser miteinander vernetzt sind, Daten austauschen können und damit der Gesamt-CO2-Fußabdruck von Mobilität sinkt.
Ich kann vielleicht ergänzen, was natürlich auch sehr wichtig ist, dass wir die Radinfrastruktur letztendlich auch in NRW aufbauen. Mit dem RS1, den Radschnellweg, gibt es ein hervorragendes Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir die einzelnen Kommunen miteinander verbinden und Alternativen schaffen zum PKW, zum ÖPNV. Und wir haben ja auch das Fahrradgesetz im Flächenland NRW umgesetzt, was natürlich ein wichtiger Impuls ist, hier wirklich Radverkehr und die Nahmobilität letztendlich zu fördern. Und wir erforschen dann auch noch, wie wir letztendlich das Mindsetting, also die Mobilitätskultur der Menschen verändern können. Wie können wir Leute davon begeistern, sich Alternativen zu suchen? Hier bauen wir gerade sehr viele Reallabore in Essen oder in Gladbeck auf, wo wir Fuß- und Radverkehre in Form von Premium-Achsen erforschen. Wie kann man den öffentlichen Raum verändern? Wie kann man die Stadt wieder lebendig gestalten? Wie kann man die Vielfalt der urbanen Nutzung stärken, um letztendlich sich wieder vermehrt mit Fuß oder Rad im öffentlichen Raum letztendlich zu bewegen. Und das sind alles wirklich spannende, wichtige Aspekte, gerade diese nachhaltige Mobilitätskultur, die in der Politik ankommen muss, aber wie die in die Kommunen hineingetragen werden muss. Aber natürlich auch müssen wir die Menschen mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Herr Witowski, haben Sie so 2-3 Beispiele, wie wir die Menschen in NRW mitnehmen können, was konkret gemacht werden kann?
Also ganz viel gehört natürlich da so ein bisschen das Nudging, also dass wir die Leute so hinstupfen müssen auf nachhaltige Mobilitätsformen. Das heißt, man muss in Reallaboren, in urbanen Experimentierräumen den Leuten zeigen, was es für Alternativen gibt. Wir müssen aber auch das Wissen schaffen, das Wissen, warum Leute letztendlich die alternativen Antriebe und alternativen Mobilitätsformen nutzen können, warum Mobilität as a Service, also eine Dienstleistung, viel besser ist als der Besitz des eigenen Autos. Und das fängt in den Schulen natürlich an. Auch hier müssen wir hingehen und die Mobilitätswende als wichtiges Fach neben dem Klimawandel und der Energiewende in den Schulen als Multiplikationsraum reinbringen, um letztendlich die Leute und die Menschen zu überzeugen, hier eher anders zu denken und ihr Verhalten zu überdenken. Weil hier ist ja auch Suffizienz ganz wichtig, dass vielleicht wir auf den einen oder anderen Weg letztendlich auch mal verzichten oder letztendlich auf alternative, ressourceneffiziente Verkehrsmittel umsteigen sollen. Und da finde ich ganz wichtig, dass wir auch nicht nur mit Verboten arbeiten, das ist nie gut, sondern wir müssen die Leute überzeugen. Wir müssen Anreizsysteme schaffen, warum es denn gut ist, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen und das eventuell auch letztendlich belohnen. Vielleicht können auch die Kommunen untereinander einen Wettbewerb gestalten. Wer ist die nachhaltigste Mobilitätskommune? Wer hat die meisten nachhaltigen Mobilitätswege? Ich glaube, das hat viel mit Emotionen zu tun und hier müssen wir die Leute triggern, mitzumachen und sagen, nur gemeinschaftlich können wir die Klimakrise bewältigen.
Herr Schnieri.
Ja, sehr richtig. Und ich würde gerne noch ergänzen, dass es eine riesige wirtschaftliche Chance auch ist, gerade für NRW. Das heißt, dass viele der Technologien, die in NRW, aus NRW kommen, die an den Hochschulen entwickelt werden, in denen große Arbeitgeber sitzen, in verschiedenen Regionen entlang Rhein und Ruhr, an neuen Technologien arbeiten, die dann auch neben den ganzen Vorteilen, die ein dekarbonisierter Personennahverkehr bietet und eine neue Mobilität bietet, die einfach auch viele Arbeitsplätze schaffen können und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen können. Außerdem holen wir eine ganze Reihe von Innovatoren, also Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten und anderen Akteuren am 22. und 23. Juni nach Remscheid zu einem großen Cleantech-Innovationsfestival. Das Ganze heißt The Arc, soll so ein bisschen den Bogen, den Funken darstellen. Und da sind eine ganze Reihe von technischen und auch strukturellen Konzepten vor Ort, die Mobilität neu gestalten, die sich mit Wasserstoff auseinandersetzen und die das Ganze teilweise aus NRW in einen internationalen Kontext dann bringen, zum Beispiel nach Nigeria oder anderen, in andere afrikanische Staaten.
Vielen Dank. Vor allen Dingen finde ich klasse in diesem Gespräch, dass Sie beide so positiv und lösungsorientiert sind. Und wir sehen, was ich so mit rausnehme von Ihnen, ganzheitlich gedacht, alle miteinander mutig auch sein, was Neues auszuprobieren, viele niederschwellige Lösungen auf einmal. Also wir haben Potenzial hier zu heben und wir sind schon mittendrin auf einer sehr guten Reise, wenn ich Ihnen so zuhöre. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Herr Schnieri, Herr Witowski, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Mobilitalk, der Podcast des Bündnisses für Mobilität im Verkehrsministerium Nordrhein-Westfalen. Neue Folgen gibt es alle 2 Monate hier und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website auf bündnisfuermobilität.nrw.de. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie mobil.